Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie herzlich zur zweiten Vormittagssitzung begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass wir unser 35-jähriges Vereins- und Tagungsjubiläums feiern. Aber genauso oder fast noch mehr freue ich mich darüber, dass wir bei dieser Tagung die Mehrzahl der Referentinnen und Referenten aus unseren Kursen haben, Absolventinnen und Absolventen unseres Lehrgangs. Und das ist etwas, das mich mit besonderer Befriedigung und mit Stolz erfüllt. Wir haben im ersten Block den Thomas Wienerreuther als Absolvent gehabt und den Markus Hutterer. Und ich freue mich besonders, Ihnen jetzt eine ganz frisch gebackene Absolventin vorzustellen, die Frau Magister Wenzeis. Sie ist Gesundheitspsychologin und klinische Psychologin am Krankenhaus, neuerdings Universitätsklinikum Tulln, und ist im Hospizteam. Und sie ist natürlich eine Lehrgangsabsolventin. Sie beschäftigt sich mit einem, glaube ich, sehr wichtigen und spannenden Thema, nämlich wer kümmert sich um psychiatrisch-onkologische Patienten, die Notwendigkeit von interdisziplinärer Zusammenarbeit von Onkologie und Psychiatrie. Bitte, liebe Viktoria.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sprechen darf. Ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem psychiatrischen Bereich, habe 10 Jahre im Bereich Akutpsychiatrie und stationäre Psychotherapie gearbeitet und bin dann so in den palliativ-onkologischen Bereich gekommen, der mir jetzt auch sehr am Herzen liegt. Und ich finde es irgendwie recht schön, da jetzt beim 35. Jubiläumskongress ein psychiatrisches Thema vorbringen zu dürfen, wenn man daran denkt, dass der Dr. Ringel der erste Präsident war, passt das eigentlich ganz fein. Ich möchte beginnen mit ein bisschen einer Auseinandersetzung mit dem Wort verrückt. Der Reinhard Haller hat dieses Wort, also ein Wort mit einer unglaublichen Aussagekraft beschrieben und beschreibt eine Verrückung als eine grundlegende Verschiebung des Denkens, Fühlens und Verhaltens heraus aus gültigen Normen hinein in neue Dimensionen, heraus aus dem Gewöhnlichen, dem Alltäglichen und aus dem Vertrauten. Ich finde das eine Definition, die sehr wohl für onkologische Patienten sehr, sehr gut passt, die aber auch für psychisch kranke Patienten sehr gut passt, die oft so ein Leben am Rand der Normalität leben und gar nicht so integriert sind und wo man so lang darüber diskutieren könnte, was ist eigentlich normal. Der Medizinsoziologe Niklas Gerdes hat Krebs als Sturz aus einer normalen Welt bezeichnet und auch das ist wieder was, was eigentlich für beide Patientengruppen sehr zutreffend ist. Was sind jetzt so Patienten, die ich so im Hinterkopf gehabt bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema? Ein paar Beispiele vielleicht, recht plakativ, damit man ein bisschen einen Eindruck kriegt, weil manche denken sich, damit habe ich eigentlich gar nichts wirklich zu tun. Aber in der einen oder anderen Art und Weise sind es uns allen vielleicht schon mal untergekommen. Eine Patientin ist eine knapp 40-jährige Patientin, alleinerziehend mit einer 15-jährigen Tochter. Vor 3 Jahren Erstdiagnose Mama-CA, ist dann recht gut behandelt worden, hat dann einen Schlaganfall gehabt und ist mit einem Rezidiv wiedergekommen mit Lebermetastasen. Bei der Patientin massive depressive Störung, wenn man genau hingeschaut hat, aber nicht erst nach der Krebserkrankung, sondern eigentlich schon vorher immer wieder rezidivierende depressive Phasen, eine erhöhte Vulnerabilität. In der Vorgeschichte einfach auch so dieses Klassische, wo man oft sagt, wirklich eine schwierige Kindheit mit vielen Herausforderungen und immer wieder so Kontakt- und Beziehungsabbrüche, die sie so durch ihr Leben gezogen haben. Und sie lebt eben alleine am Land in einem kleinen Dorf, wo jetzt mittlerweile auch der Kreisler zugesperrt hat. Die 15-jährige Tochter ist zum Vater gezogen und sie bleibt dort irgendwo über. Hat dann einen Perikarderguss, der wird erfolgreich behandelt, kriegt 3 Zyklen Chemotherapie, die Metastasen gehen zurück und dann kommt sie nicht mehr zum nächsten Termin und wir erfahren von der Mutter, dass sie einen Suizidversuch gehabt hat. Was dann so ein klassisches Problem da in der Versorgung ist, wir sind nicht die regional zuständige Psychiatrie bei uns im Haus, das heißt die Patientin landet woanders und die Frage ist, wie geht es gut weiter in der Behandlung für diese Patientin. Also das Thema Depression eben. Eine andere Patientin ist gekommen oder ist eben sehr, sehr lang nicht gekommen, ist von der Hautärztin geschickt worden mit einem Abszess in der Analregion. Im Endeffekt hat sie ausgestellt, es ist ein Analrandkarzinom und sie ist sehr, sehr spät gekommen, weil sie einfach massive Angst vor Nadeln gehabt hat, Platzangst vor den ganzen Untersuchungen, und aus diesem Grund hat sie wirklich ganz, ganz lang die Untersuchungen verweigert. Und es war natürlich auch, die Behandlung war für sie schwierig, war für das ganze Team sehr, sehr schwierig. Ist auch nicht alles bei uns im Haus möglich, weil eben so Sachen wie Open MRT muss man wieder extra organisieren und solche Geschichten halt dann dranhängen. Ja, dann gibt es noch eine Patientin, das war eine der ersten, die im mobilen Palliativteam betreuen habe dürfen, mit einer paranoiden Schizophrenie. Ich mag diese Patienten irgendwo sehr gern, die sind so ein bisschen schrullig manches Mal, wenn man sich darauf einlassen kann, und die war eigentlich, die Diagnose hat sie gehabt seit dem 20. Lebensjahr mit einer ersten psychotischen Phase, war damals in Gugging stationär in Behandlung, immer wieder mit Zwangsbehandlungen. Wenn man 40 Jahre zurückdenkt, weiß man, dass die Psychiatrie damals bei weitem nicht das ist, was es heute ist. Das heißt, die hat sehr viel, nicht nur positive Erfahrungen gemacht im Kontext Medizinsystem, und gepaart mit ihrer paranoiden Erlebnisverarbeitung, die sie natürlich gehabt hat, ist sie auch ganz, ganz lang nicht zum Arzt gegangen, und eigentlich war die onkologische Erkrankung dann nur mehr palliativ zu behandeln. Sie hat dann wohl alleinig gelebt in ihrer Wohnung, sehr, sehr isoliert, und die Behandlung im Palliativteam war ganz schwierig. Sie hat ganz viel unter Übelkeit gelitten, unter Erbrechen, und Schmerzen waren einfach das Thema, aber da eine gute, vernünftige Schmerzeinstellung hinzukriegen, hat ganz, ganz viel Beziehungsarbeit benötigt, wo wir den Luxus gehabt haben im Palliativteam, dass wir kontinuierliche Begleitung anbieten können, dass wir viel Zeit zur Verfügung haben, was oft im Akutkrankenhaus einfach nicht der Fall ist. Gibt andere Erkrankungen, die es erschweren können, eben bipolare Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, traumatische Erfahrungen im Hintergrund. Die Patienten, über die ich jetzt eben sprechen möchte, sind eigentlich alle Patientinnen mit prämopsychischen Erkrankungen. Wir haben im Lehrgang eigentlich in der Psychoonkologie für uns damit auseinandergesetzt, was ist mit Patienten, die aufgrund der Krebserkrankung psychische Probleme entwickeln. Es gibt aber auch die anderen, die schon vorher psychische Erkrankungen gehabt haben und dann eine onkologische Erkrankung dazukommt. Jetzt ist so die Frage, wie erkennt man diese Patienten, wenn die zu uns in die Praxis kommen? Ich habe das Thema mal bei einem Vernetzungstreffen angesprochen mit somatisch tätigen klinischen Psychologen. Die haben so gesagt, die haben wir eigentlich gar nicht. Wo man gedacht hat, bin ich jetzt so falsch da auf dem Weg und sehe da ein Thema, das eigentlich gar keins ist. Und dann habe ich mir so ein bisschen erzählt, diese Geschichten, oder auch wie man es erkennen kann. Und dann war so dieses, eigentlich, wenn ich da so überlege, kennen wir das doch. Und wie kann man das jetzt erkennen, wenn man vielleicht nicht diese psychiatrische Erfahrung oder dieses Wissen im Hintergrund hat, weil die Patienten kommen sehr selten mit der Etikette, ich bin psychisch krank. Einerseits kann man es erkennen an einem Bedarf des Betreuungsteams. Es ist zum Beispiel in Teambesprechungen, bei Fallbesprechungen, wenn ein Patient ganz viel Aufmerksamkeit braucht und das nicht unbedingt mit der somatischen Erkrankung oder der somatischen Komponente seiner Erkrankung zu tun hat. Da wird diskutiert über, wer ist jetzt zuständig, wer will den, wer mag den nicht. Es kann gehen bis zu einer Lagerbildung, wo man sagt, boah, der Patient ist voll super und der hat voll recht, und der andere sagt, na, wie kannst du nur? Kann gehen bis zu einer sehr abschätzigen Sprache dann dem Patienten gegenüber, wo ich jetzt nicht meinen schwarzen Humor im Sinn von einer Psychohygiene, der ja gut und gesund ist, sondern wo es wirklich total in die Entwertung vom Patienten geht. Und im Hintergrund steckt eigentlich eine massive Hilflosigkeit und Überforderung, weil man nicht so recht weiß, wie tue ich mit dem jetzt eigentlich und warum tut der Patient so mit mir. Es ist ja oft, das macht ja was mit uns, wenn Patienten, denkt man gerade zu einer Persönlichkeitsstörungskomponente, ist so dieses Idealisierung, Entwertung. Der eine vom Pflegeteam wird total idealisiert, der andere wird total entwertet, und damit muss man schon einmal umgehen können. Auf der anderen Seite sind es die Bedürfnisse des Patienten und der Bezugspersonen. Ich habe die Luxusvariante, muss ich sagen, dass ich in einem Krankenhaus arbeite, wo wir die somatische Abteilung haben und direkt angegliederte Akutstation und eine stationäre Psychotherapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das heißt, bei uns sind die Patienten oft schon vorbehandelt irgendwo bei uns im Krankenhaus, oder ich habe so das Gefühl, durch das, dass die Psychiatrie bei uns im Haus ist, ist es nicht so ein Riesentabuthema, das anzusprechen, weil wir auch recht gut verfügbar sind. Wenn sie das nicht machen, dann ist so dieses im Hintergrund, wo man sagen kann, okay, wenn Patienten jetzt irgendwo scheinbar irrational auf irgendwelche Sachen reagieren, wenn komische Kommunikationsmuster auftauchen, wenn Verhaltensauffälligkeiten auftauchen, wenn sie Patienten scheinbar grundlos aus der Behandlung zurückziehen oder Sachen verweigern, wo man sich denkt, was ist jetzt eigentlich los? Und sehr aussagekräftig ist natürlich auch das, was im somatischen Bereich leider oft nicht so selbstverständlich gemacht wird wie im psychiatrischen Bereich, wo es gängiger ist, ist diese Außenanamnese, dass man sich wirklich auch mit den Familienangehörigen unterhält. Oder was bei diesen Patienten ja ganz häufig ist, hat er überhaupt einen Besuch? Kommt da überhaupt irgendwer, gibt es da überhaupt irgendwen? Weil gerade Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die haben oft wirklich ein soziales Netzwerk, das man mit null bezeichnen kann. Also da gibt es wirklich niemanden, außer vielleicht irgendwo einen Psychiater, den man mal gehabt hat, aber der kommt dann nicht im Krankenhaus besuchen. Was sind jetzt die Patienten, die ich meine, die werden von unterschiedlichen Autoren eigentlich zusammengefasst, wirklich unter diesem Ausdruck Severe Mental Illness, also Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, eben mit chronifizierten psychischen Erkrankungen, die eine Einschränkung der sozialen Teilhabe erleben. Und im Prinzip sind es Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, es sind affektive Störungen mit schwerem Verlauf, also bipolare Erkrankungen, schwere rezidivierende depressive Störungen, es sind schwere Suchterkrankungen bis hin eben zur Polytoxikomanie. Und es sind ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen. Also das sind jetzt so, die erkennt man relativ schnell, wenn man sie vor sich hat im Normalfall. Es sind aber meiner Erfahrung nach einfach Patienten, die jetzt nicht unbedingt dieses ganze Vollbild erfüllen, sondern es reichen schon Akzentuierungen von Persönlichkeiten, die es sehr anspruchsvoll und herausfordernd machen können in der Behandlung. Warum ist es so wichtig, irgendwo dran zu denken oder diese Patienten im Hinterkopf zu haben und da vielleicht mit einem besonderen Augenmerk hinzuschauen? Diese Patienten haben Angst vor Stigmatisierung. Also Stigmatisierung ist ein Riesenthema, deswegen auch der Titel. Verrückt ist nach wie vor sowas, wenn man psychisch krank ist, dann tickt man nicht normal, die sind gefährlich, die Medien dann irgendwo das Irre dazu. Und die Patienten gehen nicht gern durch die Welt und sagen, ich bin psychisch krank und ich habe Probleme. Und ich habe selber erlebt, so, okay, ich arbeite auf der Psychiatrie. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Jobfeld, wo jeder sagt, ah, voll cool, was du da machst. Also es sind nicht nur die Patienten, die stigmatisiert sind, sondern auch die Behandler bis zu einem gewissen Grad manches Mal. Das andere ist, ein großes Thema ist komorbider Substanzmissbrauch. Die Patienten versuchen, selber ihre Probleme zu lösen durch unterschiedliche Möglichkeiten, sei es Alkohol, sei es andere Drogen, sei es vielleicht irgendwelche angstlösenden Medikamente, die man ja mittlerweile auch ganz leicht beim Hausarzt kriegt und die vielleicht nie eine adäquate Behandlung haben. Das heißt, da immer gut hinzuschauen, welche Substanzen sind im Hintergrund, und die Patienten sind ja sehr gefinkelt, wenn es darum geht, Medikamente zu bekommen und auch nicht alles zu sagen, was man vielleicht nimmt. Es gibt, das ist heute auch schon gekommen, das Thema Risikofaktoren für Krebserkrankungen. Es gibt Studien, die untersuchen, haben Menschen mit psychischen Erkrankungen, neigen die eher zu onkologischen Erkrankungen, kann man so nicht sagen. Was aber ganz klar ist, ist, dass diese Patienten einfach erhöhtes Risikofaktorverhalten zeigen in vielen Bereichen, nämlich von verstärktem Rauchen. Also wir sind jetzt gerade rauchfreies Krankenhaus geworden, es war Riesentheater, wie tut man, und es ist natürlich vor allem das Thema auf der Psychiatrie ein ganz großes, weil Patienten in der psychischen Krise jetzt dann auch noch das Rauchen zu nehmen, finde ich einfach auch wieder unethisch. Also es ist auch, die untergebrachten Patienten dürfen bei uns nach wie vor rauchen. Alkoholgenuss ist ein Thema, Übergewicht natürlich, verbunden mit Bewegungsmangel und Vernachlässigung von Vorsorgeuntersuchungen. Es gibt immer wieder so diese Idee der Benachteiligung von psychisch kranken Menschen in der Gesundheitsversorgung. Da gibt es ja unterschiedliche Studien dazu. Was schon so in die Richtung geht, ist so dieses, oder aber diese Angst von den Patienten selber nicht wirklich ernst genommen zu werden, ist meine Erfahrung, dass wenn man mal psychisch krank ist und da vielleicht was Psychosomatisches dahinter steckt, dass man ganz schnell versucht ist zu sagen, ja, das ist jetzt wieder was Psychisches und das hat jetzt nicht wirklich ein körperliches Korrelat dazu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es einfach auch, dass, da gibt es eine recht spannende Schweizer Studie, die rausgekommen ist, die Patienten mit psychischen Erkrankungen oder auch mit intellektuellen Beeinträchtigungen nutzen das Gesundheitssystem viel, viel mehr als psychisch gesunde Personen. Wenn man aber genau hinschaut, ist der hauptsächliche Kontakt natürlich im Umkreis der Psychiatrien angesiedelt, wo dieses somatische Wissen dann wieder nicht so verbreitet, ich will jetzt niemandem die Kompetenzen absprechen, aber es ist natürlich sehr geteilt irgendwie von der Versorgung her. Es kommt bei diesen Patienten immer wieder zu einer Patienten- oder arztseitig verzögerten Verzögerung bei der Diagnosestellung, wie die eine Patientin, die aufgrund von massiven Phobien nicht ins Krankenhaus kommt oder wenn eben Patienten nicht ernst genommen werden, weil ja, das ist ja psychisch bedingt. Und das, was ich da sehr bedenkenswert finde oder was mich selber recht schockiert hat bei der Vorbereitung, war eigentlich, dass dadurch die Rate tödlicher Verläufe bei Krebserkrankungen bei dieser Personengruppe um bis zu 30% erhöht ist. Also das ist jetzt nicht, wo man sagt, das ist ein Drittel aller Patienten, die das betrifft. Und generell haben Menschen mit psychischen Erkrankungen eine viel höhere Mortalitätsrate, die ist um 2- bis 3-fache erhöht im Vergleich zur psychisch gesunden Normalbevölkerung. Konnte man jetzt sagen, ja klar, Suizide, aber lediglich 14% davon sind durch Suizidversuch, durch Suizide erklärbar, 80% eigentlich gehen zurück auf natürliche Todesursachen. Zum Beispiel bei paranoider Schizophrenie ist die Lebenserwartung der Patienten um ca. 20 bis 30 Jahre kürzer, als wenn das nicht der Fall wäre. Und das ist auch nicht so wenig. Ist natürlich auch die Frage, ist es jetzt eine Gruppe, die für uns relevant ist, oder sind diese Menschen eh so selten? Nur so ein paar Prävalenzzahlen. Depressionen hat eine Lebenszeitprävalenz von etwa 20%. Zählen wir mal durch, jeder Fünfte da herinnen, das ist nicht so wenig. Bipolare Erkrankungen 1 bis 5%. Kann man weitermachen, das Spiel, und auch Schizophrenien, wo man sich denkt, ja, das ist ja was, das haben ja nur die allerwenigsten, liegen wir bei ca. 1%, also einer von 100, und da herinnen sitzen mehr als 100 Menschen. Nur damit man sich das einmal vorstellen kann, weil das ist immer nur so ein Randthema, wo man sagt, das ist in der Psychiatrie und das betrifft eigentlich niemanden. Was sind jetzt so besondere Punkte in der Behandlung, was man vielleicht mitdenken sollte, oder kritische Punkte in der Behandlung dieser Personen bei einer Krebserkrankung? Ist einerseits der Zeitpunkt der Diagnosestellung. Wir wissen, dass das Suizidrisiko um bis zu 12-faches erhöht ist, rund um die Diagnosestellung bei onkologischen Erkrankungen, oft aus einer Hilflosigkeit, Verzweiflung, Kurzschlussreaktion heraus. Und Patienten mit einer psychischen Erkrankung sind generell einfach nicht so stabil, haben nicht so viele Ressourcen im Hintergrund, so wie ich am Anfang gesagt habe, da gibt es kein soziales Netzwerk, da gibt es vielleicht keinen Partner, der einen auffängt in dieser schwierigen Situation. Das heißt, die sind mit dieser Information einmal ganz alleinig, es ist auch kein Vertrauen ins Behandlungsteam da, der Psychiater, der Psychotherapeut ist vielleicht wieder woanders, kann mit der Situation oft auch nicht umgehen, und da ist einfach wirklich ganz wichtig, das im Auge zu behalten. Das Problem ist die Adhärenz, also die Compliance im Therapieverlauf. Für die Patienten ist es oft ganz schwierig, aus dieser Isolation und aus dieser Überforderung, was diese ganze Situation mitbringt, einerseits vom Emotionalen her, aber auch vom Kognitiven her, also so eine Therapie zu planen und das alles auf die Reihe zu kriegen, was ich da jetzt an Informationen kriege von meinem Arzt, an onkologischem Wissen, sage ich jetzt einmal, und dann aber Entscheidungen zu treffen, will ich das, wie plane ich die Chemotherapie, da muss ich jetzt jede dritte Woche muss ich eine zur Blutuntersuchung, vielleicht muss ich jede Woche zur Blutuntersuchung, ich muss zur Chemotherapie, mir geht es vielleicht schlecht die nächsten Tage. Das ist schon für jemanden, der ein gutes soziales Netzwerk hat, eine Herausforderung, es wohnt ja nicht jeder gleich noch neben dem Krankenhaus. Also für die Patienten mit einem Suizidversuch am Anfang, für die war das wirklich eine logistische Herausforderung, dorthin zu kommen. Und mit Rettungstransport, es ist auch nicht immer so einfach, und auch das muss man organisieren und das muss man hinkriegen. Und da ist natürlich dann bei der Compliance auch diese große Herausforderung, wie kann man das hinkriegen, dass die Patienten kommen, dass da eine gute Beziehung da ist. Und man darf nicht vergessen, dass diese Patienten ja ganz oft einfach Probleme im Kontaktverhalten, in der Kommunikation haben, aufgrund von schwierigen Beziehungserfahrungen, die sie gemacht haben, von Bindungsstörungen, die sie ja mitbringen. Und es ist oft schwierig, wir sind ein kleines Krankenhaus und ich habe ganz liebe Kolleginnen, die es wirklich hinkriegen, onkologisch eine kontinuierliche Behandlung, ein Beziehungsangebot hinzukriegen. Und das ist für unsere Patienten so, so wichtig, dass da immer der Gleiche ist. Das ist für einen psychisch kranken Menschen nur viel wichtiger. Trotz allem heißt es nun immer nicht, dass es gelingt, weil da kann eine Kleinigkeit oft nicht passen und dann kippt das Ganze. Und dann ist immer so dieses wichtig zu hinterfragen, woran liegt es denn jetzt eigentlich, und trotzdem in der Beziehung zu bleiben. Also gerade diese Patienten, jeder, der intensiver mit psychiatrisch kranken oder gerade mit persönlichkeitsgestörten Patienten gearbeitet hat, weiß es einfach auch so, diese Beziehungstests, die es da oft gibt, da wird man schon sehr rangenommen als Gegenüber, was hält denn der jetzt eigentlich aus, weil eigentlich bin ich es ja gewohnt, dass ich in meinem Leben verlassen werde und dass der jetzt auch nicht da ist. Ein weiterer Punkt ist das große Thema, und das war halt eigentlich ein eigener Vortrag in diesem Ding, das Thema der Einwilligungs- und Entscheidungsfähigkeit. Man ist ganz oft versucht, irgendwo, erlebe ich leider auch immer wieder, wenn der Patient nicht will, dann will er halt nicht. Und dann wird das vielleicht ganz geschwind auf Laune oder gerade wenn der Patient psychisch krank ist, ja, der kapiert das ja nicht und der kann das eh nicht entscheiden. Und da finde ich so dieses Erwachsenengeschutzgesetz neu ein ganz wesentlicher Schritt, dass da wirklich auch ganz dezidiert drinnen verankert ist, dass der Patient, ganz egal wie er beieinander ist eigentlich, wenn man so sagen will, mit einbezogen werden muss und aufgeklärt werden muss und einfach dieser Patientenwille ganz was Wesentliches ist. Da ist ganz wichtig, finde ich, also da wäre es ganz wichtig, dass man wirklich für alle Disziplinen eng zusammenarbeitet und Behandlungspläne macht im Sinn von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und so weiter, nämlich in Phasen, wo der Patient häufig psychisch stabil ist. Wenn ich mir überlege, ich habe einen Patienten mit einer bipolaren Erkrankung, der wird wahrscheinlich in einer manischen Phase was vollkommen anderes wollen als in einer depressiven Phase. Und wo orientiere ich mich dann? Also wie tue ich da dann wirklich? Das Thema der Schmerzwahrnehmung ist was ganz was Wesentliches. Das du wahrscheinlich mehr dazu erzählen, ist das Thema, dass die Patienten mit psychischen Erkrankungen einfach eine veränderte Schmerzwahrnehmungen haben. Wenn man jetzt daran denkt, Patienten mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, die sind es gewohnt, mit selbstverletzenden Verhalten sie über den Schmerz eine Erleichterung zu verschaffen, sie über den Schmerz zu spüren. Das heißt, da passiert ganz was anderes. Anorektikerinnen weiß man, dass die eine total veränderte Schmerzwahrnehmung haben. Und ganz was Wesentliches sind natürlich auch Menschen mit traumatischen Erfahrungen im Hintergrund, wo es eine dissoziative Komponente gibt, die dann den Schmerz, obwohl er da ist, vielleicht gar nicht spüren. Und wie ich es schon kurz angesprochen habe am Anfang, das Thema der Medikamenteninteraktionen, Psychopharmakotherapie, wo es wirklich unerlässlich ist, sich da gut auszutauschen, gut zu vernetzen. Da habe ich es sehr hilfreich erlebt, eigentlich die Etablierung bei uns von einer pharmakologischen Visite, wo man sich wirklich aus unterschiedlichen Disziplinen zusammensetzt und genau hinschaut, okay, welche Präparate machen eigentlich was. Das Problem, was ich jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen habe, ist einfach diese fragmentierte Versorgung. Wir sind in Teilbereichen der Medizin sehr gut und ich habe bei der Vorbereitung von einem Vortrag haben wir gedacht, das ist eigentlich sehr spannend. Wir hören immer überall ist dieses biopsychosoziale Modell, das so wichtig ist und das zieht sich überall durch. Und wir setzen uns damit auseinander in der Ursachenforschung, in dem, was müssen wir tun, aber das Medizinsystem lebt es eigentlich nicht. Und ich habe auf der Psychiatrie gearbeitet und habe das Gefühl gehabt, so, irgendwie, die kennen gar nicht damit, wenn da was Somatisches kommt. Und im somatischen Bereich denke ich mir oft, hey, was machen die, wenn da was Psychiatrisches daherkommt? Also das geht sich irgendwie so ganz schwer zusammen aus, vor allem wenn es nämlich wirklich komplex wird. Und das, wo so ein bisschen was da ist, ich meine, wir haben den Luxus, wenn bei uns ein psychiatrisches Konzil auf der Somatik ausgeschrieben wird, durch das, dass wir die Ärzte im Haus haben, sind die in 1-2 Stunden in der Regel da. Aber im Normalfall ist es trotzdem, der Psychiater kommt, macht sein Konzil, schreibt seinen Bericht und geht wieder. Also es ist auch wirklich, diese Zusammenarbeit könnte optimierter werden. In Kliniken, wo die Psychiatrie nicht vor Haus ist, was ich jetzt gehört habe, da gibt es dann 2-3 Mal in der Woche so eine Art Sprechstunde, wo der Psychiater da ist, wo es dann Konzile gibt, aber wo es nicht so unmittelbar verfügbar ist. Und großes Ziel wäre einfach wirklich hin zu einer integrierten Versorgung, wo wir, es braucht ja nicht jeder Patient dieses ganz dichte Setting, aber es gibt Menschen, die es brauchen und die brauchen es umso dringender. Und da finde ich es irgendwie so ganz, mir hat das Bild recht gut gefallen mit diesem Maxal da, der den Kompass in der Hand hält. Und da wäre es so schön, wenn, das ist der Patient für uns, der uns irgendwo sagt, okay, was braucht er, was hat er für Bedürfnisse und in welche Richtung kann es gehen. Und da sind einfach diese 2 Disziplinen von der Psychiatrie und von der Onkologie sehr gefordert, aufeinander zuzugehen und zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass beide sehr, sehr viel voneinander lernen können, wenn man so hinschaut, was der andere eigentlich macht. Und ja. Also in diesem Sinne einfach dieses Miteinander im Sinne des Patienten und auch in unserem Sinne, weil das, was ich ganz oft erlebt habe und bin mittlerweile schon immer wieder mal von Kolleginnen angerufen worden, die solche Patienten dann haben und sagen, okay, was tut man da jetzt eigentlich? Weil das, was auch beim Behandlerteam überbleibt, ist so Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit, man weiß nicht, wo tue ich den Patienten hin, was braucht er eigentlich, wo kehrt er hin und es bleibt jeder eigentlich irgendwo über, wenn wir da nicht schaffen, diesen Schritt aufeinander zuzugehen in der Behandlung von diesen komplexen Patienten. Ja, danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für diese klare und praxisnahe und authentische Präsentation, die glaube ich, für viele von uns auch einfach bewusstseinsbildend ist. Denn in der Onkologie versteht man wenig von der Psychiatrie, das ist ja schön dargestellt, in der Psychiatrie versteht man genauso wenig von der Onkologie und das führt dazu, dass die Betroffenen wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben werden. Dein letztes Dia, dieses einander die Hand reichen, zusammenarbeiten, hast du praktische Ideen, wie man das fördern könnte?
Leider nein. Also ich finde, es braucht neue Modelle dafür, weil ich erlebe es einfach wirklich. Es ist zum Beispiel, ich arbeite im mobilen Palliativteam und da bin ich auch immer wieder auf der Hospizstation und es ist zum Beispiel wahnsinnig schwierig, einen Psychiater zu kriegen, der dorthin kommt. Oder es gibt ganz wenige Psychiater, die Hausbesuche anbieten. Und es ist, wenn Patienten, die sind beim BSD angebunden aufgrund der psychiatrischen Erkrankung, aber auch da kommen die wenigsten heim und dann der Onkologe kommt dann auch nicht heim. Also es ist irgendwie so, es braucht wirklich Ideen und Engagement und so weiter und das Zugehen. Aber es geht in die Richtung. Caritas Wien ist jetzt dabei, soweit ich weiß, da wirklich zu vernetzen. Die haben den Luxus, dass sie einfach BSD haben und dass sie die mobilen Palliativteams haben und der ärztliche Direktor oder die ärztliche Leitung, der ist ja Psychiater. Und von dem her, also, da gibt es schon Bestrebungen in diese Richtung oder es ist einfach das Thema irgendwo da, dass man was machen muss und dass es das braucht.
Ja. Professor Schüssler.
Fachmann. Vielen Dank für den wunderbaren Vortrag, weil das Thema ist unglaublich wichtig, weil es nämlich zeigt, die dramatische Spaltung des weltweiten, nicht österreichischen, weltweiten, wir werten eine internationale Studie derzeit zu diesem ganzen Gebiet aus, weltweiten Gesundheitssystem, da ist die Psych und da ist die Soma. Und das ist weltweit so. Es gibt ganz wenige Modellprojekte und die Psych sind in der Behandlung der körperlichen Störungen sehr schlecht. Metabolisches Syndrom bei Psychopharmaka haben die Psychiater rundweg 10 Jahre schlichtweg übersehen, dass es das überhaupt gibt. Und die Somatiker sind ganz schlecht in der Erkennung von psychischen Störungen. Schwere psychische Störungen werden weltweit etwa zu einem Drittel erkannt. 2 Drittel werden einfach schlichtweg übersehen. Ja. Kooperationsprojekte gibt es, aber leider sehr wenige. In der Onkologie und Psychoonkologie gibt es einige Modellinteraktionsstationen, wo sowas weltweit durchgeführt wird. Die sind aber sehr, sehr wenige natürlich. In einigen Krankheitsbildern können wir uns wirklich eine Vorbildfunktion abschauen von großen Projekten, zum Beispiel bei Schlaganfall oder Herzpatienten. Da gibt es die sogenannte Integrated Care Modelle, die funktionieren toll. Die funktionieren toll. Zahlen, da haut es einen um von der Erfolgsrate her. Und auf sowas müssen wir zusteuern. Das wird sehr schwer werden, weil jetzt komme ich wieder zum ersten Punkt zurück. Man muss die Einstellung der Leute ändern, sowohl der Psychiater und in der Psychiatrie tätigen, als auch der Somatiker. Danke.
Ja, das ist noch eine Wortmeldung. Sie brauchen ein Mikro.
Von meiner Seite vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich arbeite auch als Psychologe in einem Akutspital und kann das nur unterstützen, dass das mehr in den Aufmerksamkeitsfokus von allen Berufsgruppen gerät.
Das Mikro vielleicht
gerät.
Ein bisschen näher.
Ja, danke schön. Ich möchte ein paar Anmerkungen geben. Das eine ist zum Wort verrückt. Das ist ein sehr interessantes Wort. Es gibt ja auch Leute, die verrückt nach Schokolade sind. Das heißt, ich finde dieses Wort verrückt, wenn es im psychiatrischen Bereich verwendet wird, sehr abwertend und stigmatisierend. Wir sehen diese Gruppe von Patienten, die natürlich psychische Probleme im Vorfeld haben. Und dann kommt die onkologische Erkrankung dazu. Dann kann auch sein, dass diese Mitteilung der Krebsdiagnose selbst eine große Belastung darstellt und dann kann in weiterer Folge die Behandlung und auch der Verlauf den Patientinnen und Patienten große psychische Belastungen verursachen. Und das ist das Gebiet der Psychoonkologie. Und ich wehre mich ein bisschen gegen diese Pathologisierung, wenn man dann so trennt, wie der Herr Schüssler sagt, da sind dann die Psychiater zuständig und da sind die Somatiker zuständig. Ich glaube, es braucht eine menschliche Betreuung in erster Linie. Und dafür stehe ich ein. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, wir sind mit der Zeit schon etwas fortgeschritten, sind auch keine Wortmeldungen. Noch einmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Applaus